Willkommen zu einer neuen Folge des Autofon Podcasts. Heute geht es um den globalen Blick auf Digital Signage und Digital Autofon, um Technologien, Märkte, Plattformen und darum, wie sich das Medium weltweit gerade neu erfindet. Zu Gast Florian Rothberg, Gründer und Geschäftsführer von Invidis. Er beobachtet den internationalen Digital Signage-Markt seit vielen Jahren, analysiert Trends, spricht mit Herstellern, Plattformen und Vermarktern und war gerade auf der ISE in Barcelona, der wichtigsten Technologiemesse für digitale Außenmedien. Mit ihm möchte ich darüber sprechen, welche technologischen Entwicklungen wirklich relevant sind, welche Hypes man einordnen sollte und was das alles für Autofon, für Media, für Kreation bedeutet. Hallo Florian.
Hallo Kai, danke, dass du mich da hast.
Schön, dass du wieder mal bei uns bist. Wenn jemand heute sagen würde, Digital Signage ist auch im Grunde ein technologisch reifer Markt, würdest du ihm widersprechen oder würdest du ihm zustimmen?
Nee, ich müsste ziemlich widersprechen, um ehrlich zu sein. Das mag vielleicht für das Standardprodukt ein LCD-Screen gelten. Das ist ziemlich Commodity und ziemlich standardisiert und da ist auch fast egal, was für einen Hersteller du hast. Ist es aber überhaupt nicht der Fall, wenn wir an LED denken, wenn wir an E-Paper denken und insbesondere, wenn wir an Software, Services und Ad-Stack denken. Da ist es wirklich so, dass da Riesenunterschiede sind und da ist ganz weit entfernt davon, langweilig und Commodity zu sein.
Was hat dich in Barcelona am meisten überrascht? Positiv oder was hat irritiert?
Enttäuscht, am meisten enttäuscht vielleicht war ich, wie immer in der heutigen Zeit, über AI. Jeder meint, AI präsentieren zu müssen. Und wenn du dann ein bisschen hinter die Fassade guckst, siehst du, oh, pff, das ist nicht so toll, was sie da haben. Ich glaube, du kannst heutzutage keinen Produktlaunch irgendwas haben, wo nicht AI vorkommt. Aber ich glaube, das ist mehr PR-getrieben, als dass es wirklich produktgetrieben ist. Es gibt viele gute Ideen, aber zwischen guten Ideen und auch anwendbare, insbesondere für Großkunden nutzbare AI-Geschichten, sind da doch noch große Unterschiede. Positiv überrascht war ich, es war wieder eine Rekordmesse in Zeiten wie diesen. Über 210.000 Besucher, 92.000 Fachbesucher aus der ganzen Welt. Die weltgrößte Messe, das ist schon irre, dass so Leute aus der ganzen Welt hinkommen. Mehr denn je aus Südamerika und Nordamerika und verschiedenen anderen Geschichten. Hat natürlich auch ein bisschen was mit der Politik zu tun. Aber es war wirklich krass, wie sich so eine internationale Messe immer noch anfühlt.
Wir gehen doch gleich nochmal auf die ISE ein. Aber vorher, sag mal, wie würdest du den aktuellen Zustand des weltweiten Digital Signage Markts beschreiben?
Die ganz großen Wachstumszeiten sind vorbei. Aber wir haben immer noch hohes einstelliges Wachstum. Also ist jetzt gar nicht schlecht. Viele andere würden viel Geld dafür geben, um da zu sein. Aber Double Digit ist im Moment nicht drin, muss man ganz klar sagen. Hat viele, viele Gründe. Hat natürlich die wirtschaftliche Gesamtsituation, der Ukraine-Krieg. Wir kennen es alle. Wir können es auch nicht mehr hören. Aber wir sind halt Teil einer Gesamtwirtschaft. Und das Gute ist eigentlich auch daran, es zeigt auch, dass wir jetzt nicht mehr irgendeine Sonderkarotte sind und irgendwie was Besonderes sind, sondern wir sind einfach angekommen. Digital Signage ist einfach Standard. Es geht heute bei ganz vielen Geschäften nicht mehr ohne. Wir nennen das Business Critical. Und das ist auch ein ganz cooles Zeichen. Also ja, der Markt hat sich in gewissen Dingen normalisiert. Aber die Normalisierung bringt ganz coole Sachen mit sich. Das heißt also, es ist ein vielfacher Milliardenmarkt, 30, 40 Milliarden, 100 Milliarden, kommt auch an, was für eine Quelle du wählst. Aber immer mehr große Anbieter kommen auf den Markt, weil sie jetzt das Business für sie als sehr, sehr relevant ansehen. Und das bringt eine Konsolidierung. Es verändert sich gerade eben radikal, wer die großen Anbieter sind, nicht von der Hardware-Seite, sondern primär auf der Integrationsseite und Software-Seite. Und da entstehen jetzt globale Spezialisten. Und das ist natürlich klasse. Darauf wartet eine Branche, dass du globale große Unternehmen hast, die Milliardenumsätze erzielen. Das ist klasse.
Und wenn du auf die Welt guckst, wo wächst der Markt besonders dynamisch, geografisch und inhaltlich?
Das ist schwierig. Natürlich weder Nordamerika noch Europa sind jetzt die Wachstumstreiber. APEC läuft ganz okay, also Asien-Pazifik. Middle East läuft ganz gut. Indien ist so der Boommarkt zurzeit. Wir haben da ja auch seit 2 Jahren jetzt auch eine eigene Konferenz und ich bin deshalb regelmäßig in Indien, total spannend, können wir einen ganz eigenen Podcast zu machen. Aber das ist wirklich, also Indien wächst relativ schnell, aber natürlich vom relativ geringen Niveau. China ist sehr, sehr problematisch, die haben im Domestic-Markt natürlich viele Probleme, aber ganz ehrlich, wenn wir von 5, 6, 7% weltweit ausgehen, dann wächst mal eine Region mal 20% und eine Region mal 1, 2%, aber rückwärts oder den einbrechenden Markt sehen wir nirgendwo.
Wenn du mal auf die Entwicklung der Technologie guckst, welche technologischen Entwicklungen sind denn eigentlich aus deiner Sicht wirklich substanziell, jetzt auch jenseits von so einer Messe?
Ja, also wenn wir erstmal auf die Technologien, die Display oder die Visual Solution Technologien uns angucken, LED, brutal, was da in den letzten Jahren passiert ist. Ich meine, das ist ja für die Out-of-Home-Welt auch super relevant. Indoor, wie natürlich insbesondere auch Roadside, Outdoor, Mediafassaden, sensationell, was da heutzutage gibt. Da ist die LED, wird nicht mehr irgendwie draufgepackt, sondern ist Teil der Gesamtfassade, entweder von innen drin oder sogar in das Glas, in die Glasfassade integriert. Da gibt es richtig cooles Zeug. Also da passiert wahnsinnig viel, hohe Auflösung, viel, viel effizienter, also dementsprechend geringer Stromverbrauch. Da passiert wahnsinnig viel. Es passiert natürlich auch einiges, was ganz neue Technologien hat, wie E-Paper. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal vor einem Podcast drüber gesprochen. Das ist noch nicht so schnell, wie wir es erhofft haben, aber schau einer an, die größten E-Paper-Displays sind schon 86 Zoll, also groß wie eine Tür. Also dementsprechend könnten die auch easy könnten einen Citylight-Poster ersetzen. Es gibt noch ein paar andere Probleme. Das ist bisher nicht alle Technologien oder nicht alle verfügbaren Technologien haben die volle Farbbreite. Es fehlt auch noch ein bisschen. Nicht alle können auch bei minus 20, 30 Grad operieren. Aber die Lösungen sind schon dort. Sie sind mir noch unbezahlbar. Aber das wird kommen. In 2, 3 Jahren werden wir das überall sehen. Und ja, E-Paper ist kein Ersatz für klassische Displays, weil Videos lassen sich darauf sinnvoll nicht abspielen. Aber es kann natürlich das klassische gedruckte Poster absolut ersetzen. Und das ist total klasse. Und ganz ehrlich, weil wir reden ja davon, dass diese Woche jetzt Chinese New Year ist, ein Ramadan ist, das schreit eigentlich nach Aktionen, auch nach Werbekampagnen, die im Laufe des Tages sich verändern. Nicht per Video ganz aufregend, aber wo du 2, 3, 4 Motivwechsel hast. Und dafür ist E-Paper einfach sensationell geeignet.
Warum, sag mal, vom Preis hast du gerade gesagt, im Moment noch unbezahlbar, aber die Perspektive ist schon, dass man sagt, irgendwann wird man dünne, sehr stromsparsame, farbige Wechsler über E-Paper an den Straßen sehen. Und zwar gar nicht so lange hin, ne?
Kai, nicht nur stromsparsam, wenn das Bild nicht gewechselt wird, verbrauchen die null Strom. Das ist das Spannende dran. Das ist das Gleiche, was du im Kindle auch hast. Da wird nur Strom angelegt, wenn der Inhalt gewechselt wird. Und dementsprechend laufen die ja teilweise auf Batterie. Oder in Japan laufen die ersten E-Paper-Poster, großen Poster in Transit, also in Bus-Wartehäusern, schon mit Solarzellen. Das heißt, völlig unabhängig vom Stromnetz. Und wir alle wissen ja, das Teuerste ist ja gar nicht so ein Metallhaus da mit ein paar Bänken hinzustellen, sondern ist die ganze Anschluss von Strom und allem, was sonst dazu gehört. Wenn wir das ersetzen können durch eine Solarzelle, wow, das ist ein Wechsler. Das ist eine gigantische Geschichte. Also ja, das kommt. Im Moment sind sie noch zu teuer. Das hat aber mit Technologie immer zu tun. Am Anfang ist es sehr teuer. Wenn dann die Masse kommt und die Produktion skaliert wird, und im Moment werden jedes Jahr neue Fabriken für E-Paper aufgebaut, dann wird der Preis automatisch runterkommen. Es wird aber, sagen wir mal, in den nächsten 2, 3 Jahren sicherlich noch zu teuer sein. Aber wir sehen es schon bei Speisekarten, wir sehen es schon bei Türraumbeschilderung. Wir sehen es immer häufiger, dass E-Paper professionell eingesetzt wird, insbesondere auch beim Boom-Thema schlechthin Retail Media Networks. Aber da sprechen wir später nochmal drüber.
Absolut. Würdest du sagen, das ist der Durchbruch derzeit, was wir da erleben? Oder würdest du sagen, es gibt noch andere, die noch spannender sind als E-Paper?
Also von der Display-Technologie ist das, glaube ich, das Spannendste, weil es einfach so radikal anders ist, ne? Also es gibt da natürlich verschiedenste andere beleuchtete Display-Geschichten, aber das sieht nur der Kenner einen Unterschied. Und das alles, was wir da haben, ist good enough, wie wir so schön sagen im Deutschen. Das ist mehr, als man wirklich braucht, ne? Also Klassiker waren ja auch 8K-Displays. Vielleicht erinnerst du dich noch dran. Vor ein paar Jahren kamen die auf den Markt. Die hat die EU zum Glück verboten, weil es überhaupt keinen Mehrwert bietet. Also du kannst den Unterschied mit dem reinen Auge nicht sehen. Und die haben nur 4 bis 8 Mal so viel Strom verbraucht, haben wahnsinnige Datenmengen gebraucht. Also total Gaga, wurden in Europa verboten und sind jetzt weltweit, werden die nicht mehr hergestellt. Stellt, was einfach da kein Markt für gibt. Da hat man gesehen, Technologie kann mehr, aber muss nicht unbedingt mehr. Das haben wir bei LED ja auch. Der LED-Pitch, der kann so fein sein, dass du wirklich fast die LEDs nicht mehr sehen kannst. Aber ganz ehrlich, wenn du ein Roadside hast, im Auto vorbeifährst, wo du 4, 8, 10, 12, 15 Meter entfernt bist, dann brauchst du nicht den besten Pixel-Pitch, dann brauchst du was ökonomisch Sinn macht. Und da gibt es sehr, sehr viel, sehr robust. Da gibt es auch neue Technologien, muss man ehrlicherweise sagen, die viel einfacher auch zu pflegen sind und sowas. Aber das meiste, was wir haben, ist good enough.
Gehen wir mal ganz kurz zurück nach Barcelona. Was waren denn deine drei wichtigsten Highlights?
Eins muss man sagen, und das hat einen Riesen-Impact. Sorry, dass wir wieder über Politik reden. Die Strafzölle und die ganze Weltpolitik, die hat doch einen wahnsinnigen Impact auf die Supply Chain. Das muss man ganz ehrlicherweise sagen. Darf nicht vergessen, 90% dieser Displays und LEDs und sowas werden in China hergestellt. Und ein Großteil davon kann im Moment nicht in den USA, was nicht sinnvoll verkauft werden. Das heißt, wir erleben in Europa seit dem Herbst eine Schwemme von neuen chinesischen Herstellern, die bisher nicht aktiv waren. Einen wahnsinnigen Margendruck. Ist also für die Autoformbranche eigentlich ganz toll, weil billiger gab es, glaube ich, LED noch nie wir als gerade eben. Und das merkt man brutal. Also da verändert sich ganz, ganz viel. Das kostet auch teilweise in etablierten Marken Marktanteile, weil halt wie irre Ware jetzt in den Markt gedrückt wird. Auch die Zölle haben dementsprechend natürlich ihre Wirkung nicht. Und wir merken auch, dass diese ganze Politik auch eine Rolle spielt, was Intelligence angeht, also Computer und Videocontroller und sowas, die wurden bisher fast immer in China hergestellt. Und da gibt es immer mehr Kunden, die sagen, nee, also das Intelligenteste meines Systems, das sollte bitte nicht Made in China sein. Und merken, dass auf einmal, was früher nie eine Rolle gespielt hat, der Ort der Herstellung eine Rolle spielt. Das ist ganz, ganz neu und bringt ein bisschen Unruhe natürlich rein, weil bisher hat der Hersteller das genommen, wo es am billigsten war. Und jetzt muss man schon drauf gucken. Und bei AI haben wir es nämlich ganz brutal. Da ist die Welt ja schon in zwei Teile aufgeteilt. Da gibt es die westliche AI-Welt, an der wir partizipieren. Und dann gibt es die chinesisch-russische AI-Welt. Und da haben wir eine komplette Chinese Wall dazwischen. Und das ist für die Hersteller ziemlich brutal, weil die müssen jetzt zwei Produkte machen. Eins für den chinesisch dominierten Raum und eins für die westliche Welt. Das ist ganz schön krass.
Das heißt, das Leitthema war so ein bisschen Politik meets Digital Signage, oder?
Ja, total, total, wirklich. Also war wirklich und spielte überall Rolle. Ich habe sogar ein Panel moderiert zusammen mit dem Wall Street Journal, wo wir das Thema mal einfach mal ein bisschen größer aufgezogen haben. Und der Impact ist schon riesig. Und zwar around the world. Wir reden nicht nur von Nordamerika. Bei der globalen Messe spielt natürlich Nordamerika immer eine große Rolle. Mhm. Aber der Impact ist wirklich weltweit zu sehen. Und das war schon eine Geschichte. So. Aber neben China und Zölle, anderes Thema AI haben wir schon gesagt. Mhm. Klar, ohne AI geht heutzutage nichts mehr. Das ist natürlich ein dominantes Thema. Und bei AI, um das mal ein bisschen zu sagen, ich hatte es schon erwähnt, gibt es die westliche und die chinesische Welt. Und es gibt aber natürlich auch die eigene AI und Third-Party-AI. Und alle Plattformen, alles, was dort gibt, ob das Out-of-Home-spezifisch ist, Digital Signage oder so, wird immer mehr integriert. Aber alle Hersteller achten darauf, dass du das auch abschalten kannst, wenn es nicht zertifiziert ist vom Konzern, oder du deine eigene AI quasi integrieren kannst. Und das ist schon ziemlich brutal. Also das ist schon wirklich ein Gamechanger und damit sind ganz neue Features möglich. Kreativ zum Beispiel, du kriegst es ja mit, die Kreativagenturen, für die ist ein Desaster, was da gerade draußen passiert. Nicht, weil die AI so viel besser ist, aber weil der Druck von Endkunden halt ist, ne, ihr müsst billiger werden und die AI macht das doch schon, ohne zu wissen, was sie wirklich kann und was nicht. Mhm. Also das merkt man schon, das ist bei Creative wirklich ein großes Thema, aber auch was so Remote-Management angeht, automatische Überwachung von Netzen, dass man Preemptive Maintenance macht, dass man Zehntausende von Displays automatisch mit AI überwachen lässt und was repariert oder was einstellt, bevor es kaputt geht, das ist schon ziemlich cool. Das ist schon wirklich faszinierend. Da sieht man immer mehr Sachen. Neben AI haben wir das Thema Managed Service noch. Mhm. Früher hat man ja Hardware gekauft und hat dann irgendwie einen Servicevertrag gehabt. Der Trend geht immer mehr dahin, dass du es einfach nur mietest, wie ein Telefon oder wie Computer in den meisten Unternehmen auch. Und dann ist es fast egal, was für einen Hersteller du hast, sondern geht es einfach nur darum, dass du eine garantierte Uptime hast, die 99, irgendwas Prozent ist. Mhm. Und dann ist der Managed Service Provider, wie das in der IT schon ist, dafür verantwortlich. Und das kommt immer mehr. Und interessanterweise kommen damit auch die neuen Player auf den Markt, weil das nämlich die großen IT-Konzerne, die damit viel besser umgehen können. Und Kai, du wirst es kaum glauben, was total cool ist, damit kommen wir auch ein bisschen mehr Green Signage rein, weil auf einmal Screens, die nach 5 Jahren keine Garantie mehr haben und ausgetauscht werden, obwohl die noch super gut nochmal 3, 4 weitere Jahre laufen können, wenn sie Teil eines Managed Service Produktes sind, dann werden sie zwar ausgetauscht, aber werden beim anderen Kunden wieder untergebracht und schon kann die Hardware 7, 8, 9 Jahre laufen und das ist wirklich ein Vorteil für die Umwelt.
Wahnsinn. Das war ein Riesenthema, als wir uns das letzte Mal in Barcelona gesehen haben. Das ganze grüne Thema, das Umweltthema, das ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten, denke ich, oder?
Ja, man redet nicht mehr drüber, aber es ist schon wichtig. Also bei Ausschreibungen merken wir es und wir fassen das ein bisschen bei uns zusammen als alles, was Compliance angeht. Mhm. Wir reden nicht mehr über Green Signage, aber worüber wir reden, ist Compliance. Das ist sowohl Security Audits natürlich, das ist aber auch Green Signage, das ist GDPR, das sind all diese ganzen Geschichten, ne? Datenschutz, alles, was zusammengehört. Also es gibt so einen ganzen Blumenstrauß von 6, 7 großen Compliance-Themen. Da ist Green Signage eins davon oder Nachhaltigkeit eins davon und das spielt schon eine Rolle. Es ist es öffnet quasi den Markt oder hilft quasi den großen Unternehmen reinzukommen, da kleine Anbieter keine Chance mehr haben, weil sie die Compliance einfach nicht haben. Und dementsprechend ist es schon relevant und für Endkunden ist es schon wichtig. Aber du hast recht, an den Ständen sieht man es nicht so. Aber wenn du ein bisschen fragst, merkst du schon, jede neue Generation ist stromsparender. Es wird immer mehr Recycle-Plastik eingebaut und es wird dafür gesorgt, dass man einfach Hardware länger nutzen kann.
Es sind ganz viele Trends genannt. AI, E-Paper, Compliance, neue LED-Technologien. Welche der Entwicklungen werden das aus deiner Sicht Digital Out of Home konkret verändern?
Managed Service definitiv. Ich glaube, in Zukunft werden Out-of-Home-Anbieter nicht mehr selber das betreiben müssen. Warum auch? Ich glaube, die Kompetenz ist nicht in der Hardware, sondern die Kompetenz ist, da wird der eine oder andere jetzt sagen, oh, Wattberg, du hast keine Ahnung. Aber ich glaube, die Skaleneffekte kriegen halt viele nicht hin, ne? Wenn du nicht eine Ströer oder Deko bist oder sowas. Ich glaube, das Outsourcen macht total Sinn. Und dann wird von jemand betrieben und du hast nur noch Spezialisten, die es vermarkten. Und wenn du so guckst, ein bisschen was Wildstone und Konsorten machen, ne, die gehen ja in die Richtung auch so ein bisschen. Ne? Die kaufen die Plätze ab, kümmern sich um CarPacks, installieren die LEDs und dann hast du jemanden, der es dann vermarktet. Ich glaube, da die Geschäftsmodelle werden sich brutal ändern. Da gehe ich völlig von aus. Die zweite größte Impact ist ein anderes Media-Thema, ist das Thema Retail Media. Du weißt, das hat Out-of-Home so, oder Digital Out-of-Home so ein bisschen als Hype-Thema oder Trend-Thema abgelöst oder ergänzt, sagen wir mal vielleicht besser. Und da passiert unheimlich viel, da redet jeder drüber und da kann man an keinem Stand, an keinem Gespräch dran vorbei. Allerdings muss man auch sagen, natürlich werden da sehr große Hoffnungen gemacht, die nicht alle so sich erfüllen werden. Aber ja, da passiert was. Und da, das ist ein Thema, wo kleine Displays eine Rolle spielen, wo neue Geschäftskonzepte eine Rolle spielen, weil das sehr, sehr CapEx, sehr, sehr hohen CapEx benötigt. Also sehr große Investitionen am Anfang.
Finde ich, was du gerade eben gesagt hast über die Managed Services, weil am Ende des Tages wird sich natürlich dann auch die Rolle der Außenwerbeunternehmen, also der Vermarkter, verändern. Die können sich dann konzentrieren auf das Thema Touchpoint. Wo sind die relevantesten Touchpoints? Was sind die interessantesten Zielgruppen? Wo erwische ich die am besten? Weil ich muss die Kompetenz nicht mehr unbedingt selber aufbauen, also gerade als Newbie oder als Kleiner in dem Markt, sondern kann mir starke Partner suchen, die die Infrastruktur für mich aufbauen und betreiben. Das kann das Gefüge eigentlich auch verändern, oder?
Ja, ich glaube, das muss sogar passieren. Ich glaube, es muss passieren, weil die Medienkompetenz, die Mediakompetenz der Network-Owner wird immer wichtiger, weil ja die Kunden auch nicht mehr im Silo buchen. Ne? Wir wissen das ja schon durch programmatisch, aber da passiert immer mehr. Und wenn wir überlegen, was bei Retail Media passiert, wie das zusammenhängt, wie Media in Zukunft gebucht wird. Ich meine, ganz mal ehrlich, wir reden bei Retail Media reden wir mal schön, früher hast du gesagt, ich möchte irgendwie die Zielgruppe sowieso erreichen, die dann gerne meinen Joghurt kauft. Heute sagst du, ich habe 2 Millionen Joghurt hier stehen, wie kann ich die am besten verkaufen? Baue mir eine Strategie. Ja. Komplett, da brauchst du keine Mediaagentur. Oh, jetzt werden viele sagen, natürlich brauchst du die noch, aber vom Grundgedanken her, du drehst die Kiste auf den Kopf. Ne? Du sagst, hier ist mein Problem, die Ware habe ich, kreiere mir eine Strategie dafür. Und ob das dann an dem Display neben dem Joghurtregal ist, ob das am Eingang ist, ob das auf dem großen Digital Forum auf dem Parkplatz ist oder am Bahnhof ist, baue mir eine Strategie drumherum, das ist wichtig. Und ich glaube, das wird so komplex und so vernetzt alles, dass die Hardware da eigentlich einen Spezialisten braucht. Insbesondere, weil du musst so große Netzwerke haben, um die Kosten zu managen, dass das in Zukunft, glaube ich, nur noch sehr wenige selber machen können. Und der Großteil wird einfach sagen, ich gehe zum Spezialisten, weil die Investitionssummen auch so groß sind. In so einem Supermarkt reden wir ja schon von vielen hundert Displays, wenn du Pech hast, ne? Wenn es groß ist.
Das, was du beschreibst, was die Media angeht, ist ja ein Paradigmenwechsel, ehrlich gesagt, von einer Strategie hin zu einer Taktik und zu einer Kurzfristigkeit. Wird Out-of-Home und Digital Out-of-Home damit zugänglicher oder erklärungsbedürftiger?
Oh Kai, du stellst eine gute Frage. Schwer, ne? Ja, ist schwer. Ich glaube beides. Ne? Ich glaube also zugänglicher natürlich, klar, wissen wir, programmatisch hat alles verändert. Ne? Du buchst nach Zielgruppen und das Medium wird automatisch, fällt hinten automatisch raus. Ich glaube da aber nicht ganz 100% dran, um ehrlich zu sein. Also das ist schön, um ein bisschen Lücken zu füllen. Aber ich glaube, wenn du als Marke im öffentlichen Raum präsent sein möchtest, dann möchtest du genau da präsent sein. Bei Retail Media haben wir diese Riesendiskussion, der TKP ist dreimal so groß für den Screen am Regal wie im gleichen Display, was du vor dem Eingang hast. Das spielt schon eine Rolle, ne, um ehrlich zu sein, weil der Impact da größer ist, wenn du in der Ware bist und sowas. Also ich glaube schon, dass auch eine Marke genau wissen möchte, wo es ausgespielt wird, jedenfalls die Primärkampagne. Also ja, es öffnet, es macht Dinge einfacher, aber es bringt auch mehr Druck, es wird natürlich transparenter. Überleg mal, was für Spieler wir heutzutage haben. Ein gutes Beispiel aus unserer Branche ist BroadSign, kennt vielleicht der ein oder andere, ein Digital, früher mal ein Digital Signage Softwareanbieter, Digital of Home, man kann sagen, de facto Standard in der Industrie früher oder immer noch, die haben sich zum kompletten End-to-End-Anbieter entwickelt. Ne? Die haben von vorne bis hinten alles, die haben DSPs, SSPs in verschiedenen Märkten, die machen alles, haben Place Exchange jetzt gekauft. Das ist mal, was ist aus diesem Laden geworden eigentlich? Und aus dem Konkurrenzprodukt ist das jetzt einer geworden, mit dem selbst CMS-Anbieter, also Softwareanbieter zusammenarbeiten, weil sie halt so ein Spezialwissen haben und wir heutzutage in so einer modularen Welt leben, wo nicht einer alles liefert, sondern man Building Blocks zusammenstellt. Und ich glaube, das ist wirklich die Veränderung, die wir gerade eben sehen. Es gibt nicht mehr den einen, der alles dominiert, sondern es ist eine Kombination aus allen und diese Kombination kann auch sehr dynamisch sein.
Jetzt haben wir beide ja schon langsam graue Schläfen, ehrlich gesagt, und wir kennen die Branche, das vorhin gesagt, gefühlt seit 30 Jahren und wissen, was sich da verändert hat und wie sich was entwickelt hat. Ist auf der einen Seite für uns irre einfach, weil wir das mitgekriegt haben, beschreiben können und Anti-Puzzleteile gut können. Wenn jetzt jemand in den Markt reinkommt, sei es jetzt als Media-Agentur Schaffender, sei es als Integrator oder sonst wie, der ein klassischer Digital Native ist. Was denkst du denn, so ein junger Mensch, kommt der rein aus dieser Online-Brille und versucht, diese Welt zu sortieren? Oder ist es so, dass der sozusagen nochmal einen anderen Impuls setzen kann, als wir das können, weil wir eben tatsächlich aus einer anderen Historie kommen? Gibt es da so einen Generationswechsel?
Total, total. Und ganz, ganz klasse Geschichte. Wir haben jetzt auf der ISI in Barcelona ein Hackathon veranstaltet mit 17 verschiedenen Universitäten aus ganz Europa. Also alles Studenten, die Anfang 20 sind. Und ich habe da den Innovation Check geführt. Das waren 7 Teams oder sowas, a 5 Studenten. Und die haben dann 2 Tage Zeit, Tag und Nacht an dem Problem zu erarbeiten und eine Lösung zu erarbeiten, auch basierend auf der Technologie, die wir dort auf der Messe haben. Total cool, kommen super spannende Dinge raus. Ich liebe das, mit so jungen Leuten zu arbeiten. Kai, ich weiß, du machst das ja auch gerne. Das ist total inspirierend. Nicht alles davon ist brillant, wie auch, ne? Aber es ist einfach total spannend zu sehen, wie die an Probleme rangehen und wie was für die wichtig ist. Und natürlich ist für die Mobile jeder hat erstmal, jede Gruppe hat angefangen, wir nehmen unser Mobile Phone, wir machen eine App. Da muss ich mal sagen, nee, es geht um die großen Bildschirme im großen Raum, die du nicht wegklicken kannst, die einen ganz anderen Impact haben. Und ganz ehrlich, meine Kinder auch, die brauchen keinen Fernseher, die schauen Netflix auf dem Smartphone, das reicht denen. Vielleicht nicht mehr, wenn sie ein bisschen älter werden, die Augen nicht mehr so gut sind, aber jetzt kommt die erste Generation. Ich glaube, das ist eine Herausforderung auch für Digital Out of Home und für die Out of Home Branche im Allgemeinen. Die erste Generation wächst jetzt ran, die nicht mehr, wenn sie aus dem Haus ziehen, als erstes einen Fernseher haben wollen. Denen reicht der kleine Screen, alles on demand. Und da müssen wir gucken, wie wir dafür eine Lösung finden. Die sind noch begeistert von richtig, richtig großen Sachen, aber ein normales Display, da sagen die, na gut, nett, aber interessiert mich nicht. Ich glaube, das sind schon so Herausforderungen, die sind, aber ich finde das total spannend und ich glaube total daran, an den Raum, an digitale Medien im Raum, weil sie so anders wirken wie auf dem kleinen Screen, weil sie nämlich mit dem Raum wirken, mit der Architektur, mit der Situation, in dem sich der Konsument gerade befindet. Und ich glaube, das wird noch ganz, ganz lange sein. Aber es wird anders werden und das ist auch okay so. Wäre schlimm, wenn es so bleiben würde.
Das ist auch der Grund, warum du wahrscheinlich ein Digital Native sagen würdest, wie deinen Kindern oder meinen Kindern, hört mal zu, Leute, das ist eigentlich ungleich spannender als irgendwie nur das reine Online-Gefummel, oder?
Total, ja, das lieben die auch. Meine Kinder sowieso, die können ja gar nicht anders. Die müssen ja die großen Screens mal angucken. auch wenn sie jetzt schon so alt sind und sagen, Papa muss wirklich sein. Ja, klar, natürlich, das ist schon spannend und es gibt eine andere Dimension, ein anderes Storytelling. Und was sie relativ schnell verstehen, dass du die Personalisierung, die du natürlich auf dem Mobiltelefon hast, die hast du auf dem großen Bildschirm nicht. Aber dafür erreichst du Zielgruppen, die noch nicht deine App haben. Du erreichst Zielgruppen in einem ganz anderen Mindset. Und das ist das Spannende eigentlich dran. Und wenn wir in Funnel denken, ist es vielleicht ein bisschen weiter vorne am Funnel. Ich hole die Leute dort aber ab und gewinne sie für meinen Brand und meine Sache. Und ich kann Stories erzählen. Und ich glaube, das Coolste ist dran, wenn man sich die richtig großen Digital Forum, diese Iconic-Geschichten anguckt, von denen es glücklicherweise in Deutschland noch mehr gibt. Ströer hat ja was in Hamburg. Wir haben was in Berlin. Ich habe gehört, in Düsseldorf gibt es jetzt auch bald was. Das sind alles Themen, da passiert was, das Ikonische, wo dann die Leute davor stehen und mit ihrem Handy ein Foto von sich selber vor diese großen LED-Wand machen. Und ich glaube, dann haben wir das Beste aus beiden Welten. Digital of Home trifft Social Media. Ist doch gar nicht schlecht, oder?
Super. Und sag mal, wenn jetzt mal die nächsten 12 oder vielleicht so 24 Monate anguckst, du hast ganz viel skizziert von Entwicklungen technologisch, inhaltlich, gerade sozusagen, was die Medialogik angeht, was die Ikonografie angeht. Was sind aus deiner Sicht die Entwicklungen, die so nahfristig, also nicht ganz zukunftslogisch, so nahfristig sozusagen den Markt am meisten prägen werden? Gibt es da also so ein, zwei, drei Dinge, wo du sagst, die kommen jetzt konkret bald auf uns zu?
Ja, ich glaube AI, ne? Klar, also da brauche ich drüber reden. Das verändert alles, was wir tun. Ich glaube auch in irgendeiner Weise Retail Media. Ich glaube, das wird für Digital of Home eine Challenge werden. Also technologisch ist das Gleiche, um ehrlich zu sein, aber vom Media Sale natürlich komplett ein Unterschied. Aber technologisch ist eins zu eins das Gleiche. Das ist völlig egal, wo das Budget herkommt. Ich glaube, Digital of Home wird ein bisschen kämpfen müssen. Sie sind nicht mehr alleine da oben auf Nummer eins. Vielleicht vom Wachstum her und allem war das ganz toll und sie sind natürlich eine Macht dort oben. Aber ich glaube, die Aufmerksamkeit wird Richtung Retail Media gehen. Und das wird schon eine Herausforderung sein, aber eine positive. Ich sehe das total spannend an. Weil Retail Media ist auch overhyped, ne? Müssen wir uns nichts vormachen. Besonders wenn man die Zahlen sieht, da ist immer alles, Webseiten immer alles mit drin und so ein Zeug. Also das, wenn man das mal richtig guckt, was wirklich in Store da passiert, das ist im Moment noch kleiner Kram, aber natürlich ist es halt eine wahnsinnige Marge. Ich war auf einem tollen Kongress in New York vor ein paar Wochen. Da waren die ganzen großen Retailer von Amerika waren dort und haben gesagt, ja, total super, wir machen Milliarden hier mit Retail Media in Store, total super. Aber am Ende des Tages sind wir natürlich ein Einzelhändler, ne? Wir wollen Waren verkaufen, wir werden nicht zum Werbeträger platzieren, sondern wir sind ein Retailer, der unsere Frequenz nutzt, die Besucher, die wir nutzen, um zusätzlich noch Revenues zu generieren. Aber wir werden nicht ein Out-of-Home-Unternehmen, was noch ein bisschen auch eine Dosenmilch verkauft oder sowas. Also ich glaube, das muss man schon bedachten. Also Retail Media ist definitiv, wird einen riesen, riesen Einfluss haben. Ich glaube auch, um von der Technologie ein bisschen zu kommen, ich glaube, wir werden viele neue Anbieter haben, die wir bisher so noch nicht kannten, sowohl von der Hardware-Seite, chinesische Marken, von denen man noch nie was gehört hat, so ein bisschen wie das bei den elektrischen Autos auf einmal war, ne? Innerhalb von 24 Monaten hat man lauter Brands gesehen, die man vorher noch nie gesehen hat. Auch neue Integratoren, also diese IT-Unternehmen, die in den Markt kommen und dann andere Service-Modelle anbieten, da glaube ich absolut dran. Ja, das sind so für mich wirklich die ganz großen Sachen. Natürlich irgendwas, natürlich was mit AdTech immer angeht, da passiert so viel. Das ist super aufregend, aber das ist immer schwer vorher zu sagen. Aber diese Themen haben das Jahr 25 dominiert und werden 26, 27 auch sicherlich dominieren.
Du hast gerade erzählt, dass du in New York warst. Du bist sehr viel unterwegs, muss man auch sagen. Wir haben Glück, das werde ich heute mal in München erwischen. Wenn du mal selber guckst auf deine Veranstaltungen, denn die eine oder andere kennt wahrscheinlich Invidis von einem tollen Newsletter, Klammer auf, den ich jedem ans Herz lege, der über Digital Science was wissen will, abonniert den unbedingt. Du machst aber auch viele Veranstaltungen selber. Welche würdest du sagen, sollte sich jemand mal zu Gemüte führen, wenn er mehr wissen will über das, was derzeit so technologisch State of the Art ist? Wo muss er hingehen?
Also klar, wir haben die große DSS-Konferenz hier in München, 20. 21. Mai am Münchner Flughafen. 500-600 Leute aus der ganzen Welt kommen da, wird immer internationaler. Wahrscheinlich haben wir über die Hälfte dieses Jahr schon die auch also außerhalb von Europa kommen. So international ist es geworden. Das ist sicherlich so eins der wichtigsten Veranstaltungen in dem Bereich. Für mich spannend, so ein Geheimtipp ist unsere Veranstaltung, die wir Mitte September in Indien haben. Also ganz ehrlich, das ist irre, was auf diesem Markt passiert, mit einer Geschwindigkeit. Dieses Land ist von allem zu viel, aber es ist faszinierend, und es ist atemberaubend. Und wenn man dort mit den Indern sich unterhält und gerade mit den Out-of-Home-Läden, die sind so kreativ und die sagen einfach, ja, wir haben euch im Westen die ganzen Fehler machen lassen und wir beginnen jetzt einfach da, wo ihr heute seid. Und mit einem Affenzahn passieren da Dinge, das ist absolut irre, irre, irre. Also das kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Ist natürlich, Mumbai ist jetzt nicht für alle was, muss man ehrlicherweise sagen, aber es ist schon spannend. Also da machen wir was. Das ist für mich so eins immer der Highlight, muss ich sagen. Indien ist ein ganz, ganz spannender Markt. Und sonst, wo auch super viel passiert, ist Lateinamerika. Unterschätzen viele. Haben wir eine Veranstaltung in Mexiko im Oktober, aber auch in Argentinien und in Brasilien. Und das ist ein Markt, wo eine hohe Dynamik ist. Man glaubt es kaum. Viele der Digital-of-Home-Konzepte sind viel, viel weiterentwickelt in Lateinamerika als in Nordamerika zum Beispiel. Nordamerika, big is beautiful. Wir haben New York und ein paar andere, wo jeder darüber spricht. Aber wenn man sonst über den Reifegrad von Digital of Home in Amerika guckt, da können wir einen eigenen Podcast zu machen. Ein Trauerspiel. Und das hat nichts mit Trump zu tun. Ein absolutes Trauerspiel. Also wirklich, die leben noch im Mittelalter dort.
Oh. Ich glaube, wir haben jetzt Zeit und Anlass gefunden, um im Herbst wieder zu reden, wenn du aus Indien zurück bist und wenn du aus Südamerika zurück bist. Ich glaube, verabreden wir uns jetzt schon, wenn es dir recht ist. Ganz lieben Dank, Florian.
Sehr gerne. Danke, Kai.
Ganz vielen Dank für den fundierten und internationalen Blick, gerade zum Schluss auf Digital Signage. Vielen Dank fürs Zuhören an Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zur nächsten Folge und bis dahin, ich habe was gelernt. Es gibt auf der einen Seite Technologie, Screens ist Technologie, auf der anderen Seite haben wir Relevanz und die entsteht durch Ideen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.